Deutschlandfunk Kultur Interview.
Einen großen Mangel an Charisma konstatiert heute die New York Times denjenigen, die Kanzler werden wollen in diesem Lande, und beschreibt diesen Wahlkampf als einigermaßen langweilig. Aber den amerikanischen Leserinnen und Lesern wird dann auch erklärt, die Deutschen stehen auch nicht so auf Yes, we can, sondern lieben es eigentlich auch stabil und langweilig. Tonia Mastrobuoni ist mein heutiger Gast, hat in gewisser Weise beide Perspektiven als Deutschland-Korrespondentin der italienischen Tageszeitung La Repubblica, innen wie außen. Hat die New York Times recht in dieser Analyse?
Ich finde nicht so, weil Charisma ist natürlich wichtig. Das haben wir gesehen bei Kanzlern wie Gerhard Schröder, die konnten ja toll Wahlkampagne und so. Auch Merkel hat mal zugegeben, das ist einer der besten Wahlkämpfer Europas. Aber ich denke, es ist nicht notwendig. Und der Schriftsteller Thomas Brussig hat mir mal einen ganz tollen Satz darüber gesagt: In Deutschland hat mir ein Charismatiker zu viel. Und deswegen denke ich, es ist schon wichtiger, auf die Programme zu gucken. Und auf die guckt man immer noch sehr wenig, ne, in dieser Wahlkampagne. Man guckt doch noch auf die Persönlichkeiten. Momentan scheinen die schwächer, Laschet oder Baerbock. Und Scholz scheint da diesen Vizekanzlerbonus zu haben. Und auch, dass er damit spielt, dass er im Grunde genommen der Erbe der Kanzlerin ist. Das finde ich sehr intelligent, weil es gibt da eine große Wählerschaft, die ist noch unentschieden, erstens. Und zweitens, ich meine, die Bundeskanzlerin wird in der CDU immer noch behandelt, als wäre sie so ein Fremdkörper, als müsste man irgendwie eine Identität zurückgewinnen, die irgendwann verloren gegangen ist. Ja, wann denn? Ich meine, in 20 Jahren hat die Bundeskanzlerin ein Wunder geschafft. Sie hat diese Partei als eine Volkspartei immer noch weitergebracht. Und es ist eine überlebende Partei in einem Europa, wo alle Volksparteien verschwunden sind. Und ich glaube, Laschet hätte da viel besser getan, wenn er gesagt hätte, dieses Erbe nehme ich auf. Natürlich ist es schwer, weil Merkel hat eben alle Grenzen verwischt, nach links, aber auch nach rechts. Also sie hat ja nicht nur die SPD kannibalisiert, sie hat auch die Liberalen kannibalisiert. Die sind irgendwann aus dem Bundestag geflogen. Das heißt, sie kann das gut, sie ist in dem Sinne sehr postmodern, sehr postideologisch. Mhm. Aber warum nicht dieses Erbe akzeptieren?
Ja, aber wenn wir mal bei dieser Charisma-Frage bleiben, das war ja auch nie ihre Stärke. Insofern passt sie auch in genau diese vermeintlich gefundene Tradition, die die New York Times da ausmacht und auch andere Beobachter. Aber und gleichzeitig ist natürlich aus diesem Nicht-Charisma irgendwann dann über die 16 Jahre Kanzlerschaft in gewisser Weise ein Charisma erwachsen, nämlich dieses Nicht-Charisma. Aber wenn wir jetzt mal nach vorne schauen, also gerade nach so einer langen Phase, mich hungert es ja eigentlich danach, dass man mal wieder jemanden hat, der richtig gut reden kann, der Begeisterung auslösen kann. Als Sie gerade den Thomas Brussig zitierten mit dem einen Charismatiker, den wir hatten. Ich war kurz verwirrt. Die Anspielung ist natürlich Adolf Hitler, vermute ich. Weil ich dachte natürlich an Willy Brandt auch kurz. Also es gab ja auch immer mal Phasen der deutschen Politik, wo es sowas gab. Tja, und jetzt guckt man sich dieses Bewerberfeld an und stellt fest, alle versuchen es eigentlich so wohltemperiert, nicht zu viel von sich preiszugeben auch. Ja, vielleicht ist das eine solide Stabilität, aber braucht man nicht auch manchmal in der Politik etwas, was sozusagen emotionalisiert?
Das braucht man schon, aber wir sind in einer Ära der Populismen. Wir haben schon genug Parteien und auch Anführer von Parteien, die nur auf Gefühle und auch Bauchgefühle sehr oft setzen. Und ich finde das sehr, sehr gefährlich für Politik. Politik sollte kopfgetrieben sein. Natürlich, Charisma hilft. Es hilft auch, wenn man Massen begeistern kann und vor allen Dingen, wenn man gegen diese Populismen ankämpfen kann. Aber wenn eine Bevölkerung so reif ist, dass sie darüber hinwegschauen kann und dass sie sagen kann, naja, gucken wir mal auf die Inhalte, oder mir gefällt die Stabilität von Olaf Scholz und mir gefällt die Tatsache, dass er erfahren ist als Vizekanzler, als Finanzminister. Naja, ich finde das ist wie eben ein Zeichen von Reife einer Bevölkerung, dass man eben sowas nicht braucht. Es hilft, aber es ist in Deutschland nicht notwendig. Und angesichts der schrecklichen Populismen, die in den letzten 10 Jahren auch die ganzen Volksparteien aufgefressen haben, finde ich das sehr gut.
Kennt man denn die Namen Scholz, Laschet, Baerbock in Italien bereits einigermaßen?
Naja, Baerbock hat sehr viel Begeisterung ausgelöst in Italien am Anfang. Man war sehr neugierig, weil sie ist neu, sie ist grün. Das sind ja Themen, die in Italien auch inzwischen sehr wichtig sind. Es gab bei uns auch sehr viele Fridays for Future, viele Studenten, viele junge Leute, die sind auf die Straße gegangen. Ich denke, Baerbock, die wurde angesehen wie so eine Mini-Merkel. Ja? Also sie hat ihre Partei, eine sehr zerstrittene Partei, immer die Grünen, hat sie eben zusammengebracht, zusammen mit Robert Habeck. Sie hat das geschafft. Sie schien sehr perfektionistisch und so. Und dann kam eben diese Fehler. Ne? Und diese Fehler haben sie so ein bisschen weiter weggerückt von diesem Merkel-Bild. Aber ich denke, sie kennt man. Man kennt Scholz natürlich als Bundesfinanzminister. Und man hat meiner Ansicht nach nicht genug betrachtet, was er getan hat. Und das ist schon ziemlich viel in diesen Jahren, weil Wolfgang Schäuble hatte zum Beispiel in Italien sehr viel Hass geschürt, weil er natürlich sehr streng war, er war sehr rigoros, er ist ein Europäist, aber eben, also ein Philo-Europäer, aber während der Griechenland-Krise und der Euro-Krise hat er eben viel Missmut. Und auch, ich muss sagen, nicht er, aber dieses Klima, dieses Nord-Süd-Gefälle, das hat auch sehr viel zu diesem Populismus beigetragen, der Lega viel Wähler geschenkt und so. Und Scholz hat, glaube ich, diese Lektion gelernt. Er hat sich von Anfang an als Vermittler in Europa gestellt. Das hat er sehr gut gemacht. Er hat ja während der Verhandlung zum Recovery Plan, zum Next Generation EU, hat er sich sogar gegen die Holländer gestellt, gegen also, seinen Kollegen.
Also diesen großen 750 Milliarden Euro Programm.
Ja. Genau. Mhm. Also er hat das wirklich sehr gut gemacht. Er hat sich als nicht mehr als Lehrer hingestellt in Europa, sondern als Vermittler. Ich finde das sehr gut und deswegen, auch in Italien wird er zu wenig analysiert in diesem Sinne, als großer diplomatischer Finanzminister.
Ja, ich meine, wenn wir aus deutscher Perspektive auf andere Wahlen schauen, dann macht man sich ja manchmal hier und da Sorgen, auch gerade mit Blick auf Italien, als da so die Verwerfung im Parteiensystem kam, auch in Richtung Populismus. Würden Sie sagen, ist so der italienische Blick auf diese Bundestagswahl entspannt, weil man sagt, letztendlich mit allen dreien, die da die Chance haben, wird man eigentlich eine solide Politik bekommen?
Naja, es geht ja hier um die Zukunft auch Europas in einem geopolitisch sehr brisanten Umfeld. Ich meine, dieses desaströse Rückzug der Amerikaner aus Afghanistan wirft Fragen auf, was für eine Rolle Europa in Zukunft haben wird. Und ja, natürlich, man vertraut allen dreien Kandidaten. Ich glaube, was wo ein bisschen Besorgnis ist, ist natürlich dieser rechte Teil der CDU, weil der rechte Teil der CDU eher bremst, ne? Zum Beispiel in Sachen Integration, vor allen Dingen ökonomische und finanzielle Integration. Da hat man immer wieder diese Vorbehalte von wegen keine Schuldenunion und der Stabilitätspakt soll so integriert werden, wie er ist und so weiter. Und es ist, als wäre so ein bisschen die Uhr stehen geblieben vor 10 Jahren. Ich meine, Italien zum Beispiel hat sich sehr, sehr verändert in diesen Jahren. Also es gab einige Premierminister, Matteo Renzi, Enrico Letta, Mario Monti, die haben sehr starke Reformen gemacht. Die haben versucht, das Land nach vorne zu bringen. Natürlich gibt es immer wieder Rückschläge. Es gibt immer noch Matteo Salvini in Italien, der hat auch mitregiert und das war eine Katastrophe und so weiter. Aber dieses Land hat Fortschritte gemacht und jetzt gibt es einen Premierminister, der heißt Mario Draghi. Und ich glaube, der steht auch für Stabilität, er steht auch für Zuverlässigkeit. Und ich denke, dieser rechte Teil der CDU, der schürt ein bisschen diesen Missmut, dieses Misstrauen immer noch einigen Ländern gegenüber, immer noch Misstrauen einer starken Integration gegenüber. Und ich glaube, das ist schon ein Argument der Diskussion in Italien.